Und ich finde eigentlich sehr griffig, um es also quadratisch praktisch gut zu machen, wie Kardinal Marx 2017 es für die Deutsche Bischofskonferenz ausgedrückt hat, rote Linien für Christen sind da, wo in Parteien Rassismus, Antisemitismus, Verächtlichmachung anderer Religionen, Überhöhung der eigenen Nation, Gleichgültigkeit gegenüber der Armut in der Welt, Verunglimpfung der repräsentativen Demokratie und Hassrede um sich greifen.
Ein kleines Bundesland wählt und ganz Deutschland hält den Atem an. Es geht um Sachsen-Anhalt und da sieht es ganz danach aus, als ob die AfD am Sonntag mit Abstand die stärkste Kraft wird. Viel schwerer zu beantworten ist jetzt aber die Frage, wie es danach weitergeht. Und zwar ist es ja normalerweise so, dass der Wahlgewinner die anderen Parteien zu Gesprächen einlädt und irgendwann steht dann eine Koalition nach den entsprechenden Verhandlungen. In Sachsen-Anhalt könnte es aber ganz anders laufen. Vor allem, wenn die AfD und ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, nämlich die absolute Mehrheit, verfehlen. Das steht gerade sehr auf der Kippe, wenn man sich die Umfragen anschaut, könnte es so sein oder auch eben anders. Denn dann stünde die CDU insbesondere und eben der aktuelle Ministerpräsident Sven Schulze vor einem schwierigen Dilemma. Und zwar, schließlich gibt es ja die Brandmauer nach rechts zur AfD, die eine Zusammenarbeit mit der AfD verbietet. Es gibt aber auch eine andere Brandmauer und das ist die nach links, die eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei verbietet. Es ist also eine schwierige Lage für die Union und es geht auch um die Frage, was bedeutet dann eigentlich Christdemokratie, christliche Werte in der Politik? Gerade in dieser Frage, mit wem kann man dann eigentlich zusammenarbeiten und wie weit kann man Kompromisse schließen? Darüber spreche ich heute mit Andreas Püttmann. Er ist Politologe, Publizist und er ist ein engagierter Katholik. Übrigens auch bei uns im Verein der Christlichen Medieninitiative PRO. Herzlich willkommen, Herr Püttmann.
Danke, ich freue mich.
Es ist ja so, dass in den letzten Wochen Sie auch ständig unterwegs gewesen sind, Artikel geschrieben, auch Podcasts aufgenommen, Radiointerviews und so weiter, um über das Thema AfD zu sprechen. Sie sind ja eigentlich gar nicht angetreten so in Ihrem Leben, um über Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus zu sprechen, sondern Sie sind eigentlich Politologe, der aus eine gewisse Nähe auch zur Christdemokratie hat. Wie geht es Ihnen denn jetzt selbst damit, dass die AfD in einem Bundesland kurz so vor der absoluten Mehrheit steht?
Also Sie haben recht, ich bin zu dem Thema eigentlich gekommen wie Pilatus ins Credo. Sprich also, es war mir nicht an der Wiege gesungen, aus einem erzkonservativen Elternhaus kommend und in der Union eher also sogar auf einem konservativen Flügel angesiedelt. Aus Ärger über bestimmte Entscheidungen von Angela Merkel 2009 auch aus der CDU ausgetreten. Also wenn man so will, eigentlich von konservativer Seite her, nicht? Und dann kriegt man also plötzlich dieses Thema, nachdem man also 40 Jahre gegen links gestritten hat, bekommt man plötzlich die Rechtsradikalen serviert von der Zeitgeschichte. Das nur mal vorweg, um also auch die Haltung, aus der ich dazu spreche, deutlich zu machen.
Und Sie haben ja auch für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet, ne?
Ja, genau. Also in der Begabtenförderung und auch in einer Arbeitsgruppe Kirche und Politik. Und ich bin also zweifellos, auch wenn ich heute parteilos bin, ein Christdemokrat im Geiste. Und auch meine entsprechenden sozialen Verflechtungen, Beziehungen und so weiter sind also weit überwiegend in das christlich-demokratische Milieu hinein. Und da ist man natürlich, weil Sie nach der Befindlichkeit fragten, obwohl die also für einen Politologen, der analysieren soll, ja völlig nachrangig ist, ist natürlich von einer großen Besorgnis um unseren Staat gekennzeichnet. Also ich habe jahrzehntelang mich eigentlich mehr um die Kirchen gesorgt, ja, die ja auch Sorgenkinder sind. Aber mittlerweile muss man sich um den Staat fast noch mehr Sorgen machen als um die Kirchen. Ich bin jetzt allerdings nicht in einem Panikmodus, was Sachsen-Anhalt angeht, weil ich nicht glaube, dass die AfD eine absolute Mehrheit erreichen wird. In den jüngsten Umfragen scheint es so einen Last-Minute-Swing wieder von ihr wegzugeben. Einerseits, weil viele Unentschlossene, das waren glaube ich noch ein Drittel bis vor ein paar Tagen, sie dann doch dagegen entscheiden, das ganz radikale Experiment zu machen und auch Nichtwähler doch nochmal mobilisiert werden gegen die im Grunde genommen ja revolutionäre Absicht der AfD. Und weil auch viele vorher ihren Unmut kundgetan haben. Aber wenn es dann um die Wurst geht, etwas salopp ausgedrückt, dann überlegen sie sich doch, wem sie eigentlich mehr zutrauen, nicht? Und die AfD artikuliert ja vor allem Wut, Frustration, Enttäuschung. Aber die sind zum Teil auch in sich widersprüchlich, ja, die unterschiedlichen Gruppen. Also die AfD ist eine Art Projektionsfläche für sehr viele unterschiedliche Interessen. Und bei einer Wahl geht es ja dann doch darum, also welches praktische Programm will man jetzt haben? Und da wird die Kompetenz zu Recht wahrscheinlich auch schlechter eingeschätzt. Und außerdem mobilisieren die Demokraten natürlich kurz vor Toreschluss stärker, nicht? Die AfD ist im Dauermobilisierungsmodus, wie das so bei radikalen Parteien der Fall ist, nicht? Die sind, also Fanatiker sind immer mit mehr Herzblut, mit mehr Geld, mit mehr Vernetzungseifer bei der Sache. Und die inhaltlich Moderaten sind auch oft lau, habituell oder lauer. Und im Wahlkampf gibt's dann eben doch noch also demokratische Mobilisierung. Also kurzum, aus all diesen Gründen glaube ich, dass die AfD nicht die absolute Mehrheit gewinnt. Es ist nicht mal gesagt, dass sie 40% erreicht. Und bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war es ja also sehr krass, dass das Wahlergebnis der Union nachher viel besser ausfiel, als man zu Beginn des Wahlkampfs ahnen konnte. So sehr wird es jetzt nicht kommen, also die AfD wird die relative Mehrheit haben. Aber das bedeutet in der Bundesrepublik nichts, was den Regierungsanspruch angeht. Wir können uns alle daran erinnern, dass Helmut Kohl 1976 48,6% in der Bundestagswahl erreichte für die Union und sich damit 4 Jahre Opposition einhandelte. Und insofern ist auch eine AfD mit 40% keineswegs die geborene Regierungspartei. Aber daraus entstehen, wie Sie schon sagten, dann für die Union andere Probleme.
Sie haben eben gesagt, dass es, ja, also die sind diese Wörter gefallen, fanatisch, die Revolution, die geplant wird. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Menschen in Sachsen-Anhalt, wir sind jetzt ja zwei Wessis, die über den Osten sprechen und wir machen das natürlich, weil es eben auch bundespolitische Auswirkungen hat und weil es auch generell die Frage ist, auch in anderen Bundesländern, für gerade für Christen, wen soll ich eigentlich wählen? Und wenn ich unzufrieden bin, ist die AfD für mich dann eine Alternative? Denn man muss ja schon auch sehen, gerade in Sachsen-Anhalt, da sind jetzt immer mindestens um die 40% der Menschen, die sich dann auch dafür in Umfragen aussprechen, die AfD zu wählen. Das sind ja nicht alles radikale, fanatische oder so, sondern ich glaube, das belegen ja auch dann die Befragungen, dass diese Menschen durchaus einfach unzufrieden sind und sich irgendwie nicht mehr anders zu helfen wissen, gerade mit der Bundespolitik. Und die sagen würden, ja, es ist eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, wen ich überhaupt wählen soll, aber dann wähle ich halt eben mal die AfD, weil es haben bis jetzt alle anderen es nicht hinbekommen und dann, also schlechter werden kann es ja eigentlich nicht. Was sagen Sie dazu? Also auch verbunden, es gibt ja auch die anderen, die dann sagen, ja, die AfD heute ist ja eigentlich die CDU früher, so die CDU von Helmut Kohl oder vielleicht noch früher die CSU von Franz Josef Strauß, da durfte man noch deftige Dinge sagen und da war man konservativ. Stimmt das?
Das sind jetzt schon eine ganze Menge Fragen. Also zunächst nochmal zu dem starken Begriff Revolution. Das mag ja manchmal übertrieben klingen, zumal man das immer gerne mit Linken verbindet oder Linksradikalen. Aber es gibt natürlich auch die konservative Revolution und zwar nicht nur historisch, als eine antidemokratische und vor allem antiliberale Bewegung der Weimarer Republik, die im Grunde auch dem Nationalsozialismus den Boden bereitet hat, auch wenn manche ihrer Vertreter dann also selbst von den Nazis ermordet wurden. Und die Junge Freiheit, die so eine Art inoffizielle Parteizeitung der AfD ist, hat auch durchaus mal für sich geworben mit dem Spruch, jedes Abo eine konservative Revolution. Also das ist sozusagen nicht nur Analyse, sondern bis in die Diktion dieser Leute hinein, glaube ich, schon vertretbar, dass man also hier umstürzende politische Änderungen haben will. Es stimmt, dass nicht 40% alles Radikale oder Extremisten sind von den Wählern. Das galt allerdings auch 1932. Ja, also wenn Sie jetzt da schon Meinungsforschung gehabt hätten, dann hätten mit Sicherheit also nicht eine Mehrheit der Wähler das, was alles die NSDAP dann damals schon sagte und später, nachdem sie sich auch weiter radikalisierte, an der Macht ins Werk setzte, hätten das nicht gut geheißen. Das ist nur keine Entlastung, wenn man sagt, ich wähle zwar AfD, aber ich bin selbst nicht extremistisch, denn man ist dann ein Extremistenhelfer, nicht? Man ist ein Steigbügelhalter. Und insofern kann ich also solche Menschen auch nicht dann aus der Verantwortung nehmen und sagen, naja, die sind ja gar nicht extremistisch, aber was sie tun, führt dazu, dass Extremismus sich breit machen kann und Macht gewinnt. Auch die NSDAP war auch eine Protestpartei, nicht? Also das ist auch so eine Verharmlosungsvokabel und man sieht auch in Umfragen sehr deutlich, dass ein immer höherer Prozentsatz von AfD-Wählern auch sagt, ich wähle diese Partei aus Überzeugung. Also es gibt da auch eine Verfestigung und es gibt eigentlich also auch Umfragen, wo man sieht, dass die AfD-Wähler am frühesten festgelegt sind, welche Partei sie wählen. Also da ist gar nicht mehr viel Fluktuation, sondern man hat sich auf die AfD-Wahl in einem immer größeren Prozentsatz festgelegt. Die CDU der 50er Jahre ist die AfD auf keinen Fall, das können wirklich nur historisch und sozialethisch ungebildete Menschen daherplappern, weil die Union also zunächst mal das Konservative schon gar nicht in der Programmatik hatte bis 1978. Und es gab ja sogar im Osten Plakate, nicht? Antifaschisten kommen zur christlich-demokratischen Union. Also das Antirechte, nicht nur der Antikommunismus, gehörte eigentlich auch zu den Gründungsimpulsen der Union, wo ja viele Gründer auch in den Gestapo-Kellern der Nazis gesessen hatten oder wie Adenauer eben in die innere Emigration gegangen sind beziehungsweise auch verfolgt wurden. Insofern war die Union von Anfang an auch anti-recht. Vor allen Dingen war sie aber pro-europäisch, pro-westlich, also für die Atlantische Allianz und eine immer stärkere europäische Integration und antinationalistisch. Und das sind nun sehr krasse und sehr grundlegende Unterschiede zur AfD. Abgesehen davon war die Union immer sehr staatstragend und wäre niemals auf die Idee gekommen, also die Bundesrepublik, nur weil gerade die SPD regiert, als mit einer Diktatur zu verähnlichen, wie das jetzt die geläufige Übung von AfD-Funktionären und Anhängern auch ist in Social Media, die also die bescheidenste Staatsform der Weltgeschichte verleumden als eine Quasi-Diktatur. Also auch in dieser Zügellosigkeit, im Habitus und in der Diktion liegt da nochmal ein wesentlicher Unterschied zur Union. Im Grunde genommen muss man sagen, ein Christdemokrat, der also die Ideale der Christdemokratie ernst nimmt, muss genauso weit weg sein von der AfD politisch wie ein Grüner, wie ein Sozialdemokrat oder wie ein Liberaler. Nicht? Es gibt da keine größere Nähe eigentlich. Obwohl es ein paar Themen gibt, ja, was weiß ich, Abtreibung, zum Teil auch innere Sicherheit, aber da muss man dann schon wieder einschränken, dass also ein AfD-Politiker den multikriminellen Lutz Bachmann, dem Pegida-Anführer fürs Bundesverdienstkreuz mal vorgeschlagen hat, nicht? Also das ist also mit einer Rechtsstaatspartei natürlich völlig unvereinbar. Also schon bei der inneren Sicherheit passt es wieder nicht. Bei der Migrationspolitik ist sicherlich die Union näher bei der AfD als die anderen Parteien. Aber man darf wirklich nicht nur auf die Policy-Faktoren schauen, also auf einzelne politische Programmpunkte und die sozusagen fürs Ganze nehmen, sondern man muss auch immer gucken, welcher Geist prägt eine Partei insgesamt und vor allen Dingen, wie steht sie zur liberalen Demokratie und welche internationalen Freunde hat sie. Und das ist jetzt das entlarvendste Unterscheidungskriterium zwischen Union und AfD. Denn die AfD ist ja immer unverblümter, also eine russlandfreundliche Putin-Partei, die auch übrigens Trump sehr positiv gesehen hat in vielen ihrer Mitglieder. Und Orban, der gerade von den Ungarn aus dem Amt gejagt wurde und auch mal mit der PiS in einer Fraktion saß im Europaparlament. Also die ganzen rechtspopulistischen Bewegungen, die andere Länder schon in die Bedrulle gebracht haben, wo es dann glücklicherweise meistens also nochmal einen Ausweg und einen Rückweg gab, das sind die Verbündeten der AfD international und vor allen Dingen eben also diese brutalen völkermörderischen Diktaturen. Und das geht natürlich also für die Union gar nicht.
Ich glaube, auf EU-Ebene ist die AfD sogar von der Fraktion der eigentlich Rechtspopulisten in Europa ja ausgeschlossen worden, beziehungsweise nicht aufgenommen worden.
Genau,
also eigentlich wir noch sind zu mal wieder, radikaler als die Rechtspopulisten in Europa.
Ja, wir sind mal wieder also diejenigen, die den toxischsten und den radikalsten Rechtsextremismus hervorgebracht haben. Das ist wirklich eine nationale Schande.
Was ist der Unterschied zwischen konservativ, rechtspopulistisch, rechtsradikal und dann rechtsextrem? Können Sie das mal so ganz prägnant so als Politologe in einem Glossar mal erklären? Weil ich glaube, das ist oft so eine Frage, die sich die Wähler auch stellen. Und das heißt dann auch so oft, ja, Moment mal, jetzt dass die Wahlergebnisse sind doch klar. Die meisten Wähler haben rechts der Mitte oder zumindest irgendwie so konservativ gewählt. Also viele AfDler sagen ja auch, ich bin konservativ. Also es sagt ja keiner, ich bin Rechtsextremist oder so. Selbst Höcke würde das nicht von sich sagen. Vielleicht würden sie sagen, ich bin rechts, aber rechts heißt ja einfach nur konservativ. Wo ziehen Sie da die Trennlinie?
Also der Konservative ist ein Mensch des Maßes, der Distanz ein Mensch eines gemeinwohlsensiblen Individualismus, der meint, dass das Bestehende schon aus guten Gründen so geworden sein wird und dass das Neue, was sozusagen das Bestehende beseitigt oder verändert, unter Rechtfertigungsdruck steht, nicht? Also man muss sozusagen, die Neuerung muss sich begründen und das Gewordene, das hat im Prinzip die Vermutung für sich, dass es aus guten Gründen auch so geworden ist. Typisch ist auch für den Konservativen, dass er so von immerwährenden Gesetzlichkeiten ausgeht. Also, dass es so statische Elemente in der Geschichte gibt, die sich nicht ändern, insbesondere der Mensch selbst. Ja, dass der also nicht ohne weiteres optimierbar ist, ja, wie das manche linke Strömungen eben lange meinten.
Und die ersten beiden Punkte könnte man vielleicht mit diesem Schlagwort keine Experimente zusammenfassen,
ja,
oder? Von Adenauer.
Das ist ganz typisch, ja, wobei, also streng genommen würde man sagen, dass der Konservative für evolutionäre Veränderungen in, also Vorsicht, ja, und in Maßen durchaus offen ist. Ne? Franz Josef Strauß hat ja also mal gesagt, konservativ sein heißt nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Fackel also weiterzutragen. Nicht? Also das Konservative ist nicht gegen Veränderung völlig verschlossen, aber es nähert sich ihnen mit Skepsis und ist der Meinung, also solche Veränderungen müssten auch begründet werden. Und es geht von Konstanten der menschlichen Natur aus. Also es ist die anthropologische Skepsis, finde ich, auch besonders kennzeichnend für den Konservatismus. Und da ist er eben auch dem Christentum sehr nah.
Also christlich heißt auf politisch nicht einfach nicht direkt konservativ, was ja auch, glaube ich, viele
sehen. Nein, also das, sag mal, das habe ich auch mal in einer Sitzung einer CDU-Zukunftskommission gesagt, als mich jemand fragte, wieso haben Sie eigentlich konservativ und christlich so unterschieden in Ihrem Vortrag? Für mich ist das weitgehend das Gleiche. Und ich habe ihm geantwortet, die drei höchsten Werte des Konservatismus sind Arbeit, Familie, Vaterland, Travail, Famille, Patrie, nicht? Im französischen Kollaborateursregime, dem Rechtskonservativen von Vichy, hat diese Trias dann auch die Trias der Französischen Revolution ersetzt. Und die drei höchsten Werte des Christentums sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Und es gibt also gewisse Überschneidungen, was etwa die Sensibilität für den Schutz des Lebens angeht, zwischen Konservativen und Christen, nicht? Aber es gibt auch Unterschiede, wie man etwa in der Flüchtlingspolitik gesehen hat oder wenn man sich päpstliche oder sonst wie kirchliche Einlassungen zur Aufnahme von Menschen in Not anschaut, also dieser humanitäre Impuls. Da gibt es dann schon Spannungen zum Konservatismus, für den die Nation und also ihre Personalgemeinschaft dann doch also einen besonders hohen Wert darstellt, nicht? Und wo der christliche Universalismus und in gewisser Weise dann auch Internationalismus, ja, und internationale Solidarität in ein gewisses Spannungsverhältnis geraten können. Und die Rechtsradikalen, also die sind jetzt doch also erstens fanatischer, zweitens kollektivistischer. Also die glauben ja an diese Volksgemeinschaft, ja, den Volkskörper von Gleichartigen. Eine Parole ist ja das eigene gegen das Fremde. Und also während das Christliche letzten Endes doch eine starke Verbindung zur Freiheit und auch zu einem gewissen Individualismus hat, also nicht zu einem Schrankenlosen, aber die Würde des Einzelmenschen und seine Freiheit ist auch laut Adenauer sozusagen eigentlich Kern der christlichen Sozialethik. Während also die Rechtsradikalen eben völkisch, nationalistisch sind, autoritär auch, was also die Staatsgestaltung angeht, in Varianten. Und der Unterschied zu den Rechtsextremisten ist dann eigentlich nochmal ein gradueller und kein, also ganz kategorialer. Ich würde es dann so verstehen bei Rechtsextremisten, diejenigen, die also offensichtlich oder sogar erklärtermaßen den Umsturz der politischen Ordnung von rechts her erstreben, also die aggressiv kämpferisch gegen die Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland vorgehen, so wie das dann auch zur Voraussetzung gemacht wurde in Fragen eines Parteiverbots. Also das ist sozusagen nochmal die verschärftere und auch juristisch dann greifbare Variante des Rechtsradikalen. Der Begriff rechtsradikal ist im Grunde schwammiger und umfasst also ein breiteres Spektrum. Und der des Rechtsextremismus spezifischer. Und wir müssten dann vielleicht auch noch über den Rechtspopulismus sprechen. Ich glaube, das war auch noch in Ihrer Frage. Oder überhaupt, was Populismus eigentlich ist. Also das hervorstechendste Merkmal ist eben seine Zustimmung heischende und insofern auch thematisch vagabundierende und opportunistische Grundhaltung, verbunden mit einer Dramatisierung der politischen Lage und einer exzessiven Eliten- und Medienkritik. Also man gibt sich sozusagen als Volkstribune. Die ganze Kommunikation ist sehr auf die Pflege von Feindbildern ausgerichtet, also mehr negativ als positiv. Und das hervorstechende Merkmal ist auch Vereinfachung, nicht? Also Simplifizierung. Und letzten Endes auch Antipluralismus, weil man vorgibt, es gäbe sozusagen überhaupt einen Volkswillen, ja, und nicht ein Konglomerat von unterschiedlichen Willen, die sich eben miteinander verständigen und zu einer Übereinkunft kommen müssen, sondern es gäbe im Sinne von Rousseau, könnte man sagen, so eine Art Volonté générale, nicht? Also einen einheitlichen Volkswillen, den man eigentlich nur erkennen muss, und der dem Willen, also der Eliten oder dem Agieren der Eliten gegenübersteht. Also ich würde sagen, Antipluralismus, populistische Zuspitzungen und Simplifizierungen, ein gewisser Opportunismus, eine Austauschbarkeit von Themen. Man konnte das bei Corona sehen. Am Anfang gab es noch Äußerungen aus der AfD, wieso die Regierung so lasch ist, ja, und also im Unterschied zu anderen europäischen Staaten nicht schon strengere Maßnahmen ergriffen hat. Und als der Wind irgendwie nachher drehte und sich die ganzen von den Maßnahmen Beschwerden meldeten, dann tönte es aus der AfD wieder ganz anders. Also
das stimmt, das wissen, glaube ich, viele heute nicht mehr, dass die AfD, gerade Alice Weidel, hat die Bundesregierung extrem angegriffen, dass so wenig gegen Corona getan werde und so nach dem Motto, wir sind alle tot. Ja. Weil wegen dieses furchtbaren Viruses, das Gegenteil von dem, was dann später gesagt wurde. Also es wurden auch nach harten Maßnahmen und so.
Ja, es ist eben keine, also thematische Konstanz, ja, und kein Rückgrat und keine rational in Ruhe erarbeitete Position, die dann auch durchgehalten wird, sondern es ist im Grunde genommen also ein thematisch vagabundierendes Aufhetzen des Volkes gegen die Eliten und letzten Endes natürlich also aus Machtinteresse.
Da muss man aber doch fairerweise auch sagen, dass das ein Phänomen unserer Zeit ist. Also, dass es Populismus gibt, das ist ja schon lange so, seit vielen Jahrzehnten in der Form, wie wir ihn heute kennen. Aber ich würde jetzt mal auch einwerfen, auch aus Social-Media-Sicht und so, die Algorithmen, die uns dann das in die Timeline spülen, was eben am meisten Engagement bringt, die meisten Klicks oder die meisten Reaktionen, dass man sich das anschaut, das Video, was dann zusammengeschnitten wird und so. Was ja davon lebt, dass man Dinge verkürzt, vereinfacht, zuspitzt, ein Feindbild aufbaut, und da ist die AfD ja nicht alleine. Das gibt's ja in der Linkspartei auch ganz stark, Heidi Reicheneck, die ja ihre Karriere eigentlich darauf aufgebaut hat und auch den Erfolg der Linkspartei damit begründet hat, wirklich sehr einfache Botschaften in TikTok-Format zu senden, wo man eigentlich sagen würde, Moment, so einfach ist das ja jetzt nicht. Aber es werden dann trotzdem vielleicht bei der AfD die Feindbilder Migranten aufgebaut, bei der Linkspartei oder auch bei anderen Politikern ist es dann vielleicht die Ministerin Frau Reiche oder die als Gas-Kati oder was dann bezeichnet wird, oder generell die Milliardäre, genau, die Reichen, von denen wir uns nur alles dann nehmen müssen und so. Oder eben die Migranten, die Flüchtlinge, die bei uns sind und uns die Arbeitsplätze wegnehmen oder die für alle Kriminalität zuständig sind. Und man sagt, es ist ja auch durchaus immer so ein, vielleicht auch ein wahrer Punkt dran, aber die Art und Weise, wie das dann zugespitzt wird und dann wir gegen die da oben, das dann zugespitzt wird, das ist ja dann schon was dann, wo es dann wirklich auch problematisch wird.
Ja, Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte nämlich auch noch dazu sagen, dass Populismus nicht auf eine Partei beschränkt ist und noch nicht mal auf zwei Parteien von links und rechts außen beschränkt ist, sondern ein Strukturprinzip, was man in der politischen Kommunikation und teils auch Programmatik im Sinne, also zumindest von einzelnen Themenzusammenstellungen, also bestimmter Vertreter, jetzt nicht ganzer Parteien, was man durchaus erkennen kann, denn in der Demokratie ist es ja auch nicht ehrenrührig, dass man versucht, dem Volk auch zu gefallen, nicht? Aber es muss eben dazu kommen, dass man auch bereit ist, es zu führen und dass man gegenüber Stimmungen in der Bevölkerung dann auch resilient ist. Konrad Adenauer hat mal gesagt, ich verstehe das Volk nicht, mal sind sie für mich, mal sind sie gegen mich, dabei mache ich doch immer die gleiche Politik, ne? Und also er hat sich auch sehr genau demoskopisch informieren lassen, wie also alle Kanzler seitdem. Das ist also in der repräsentativen Demokratie ja auch eine Form von Politikberatung durch das Volk. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Nur dürfen Politiker eben nicht demoskopiehörig werden, sondern sie müssen auch bereit sein, dem Volk mal entgegenzutreten. Also jedenfalls einer ephemeren Mehrheitsstimmung. Es heißt ja in Artikel 21 im Grundgesetz, die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Ja, sie sind nicht nur große Staubsauger, die sozusagen also alles aufsaugen und dann darstellen, ja, also bloße Transmissionsriemen, sondern sie sollen die Willensbildung auch beeinflussen. Mitwirken heißt ja auch sie gestalten, und dazu gehört auch mal voranzugehen mit Positionen, die noch nicht mehrheitsfähig sind oder die nicht mehr mehrheitsfähig sind. Ich erinnere etwa also an die Wiederbewaffnung, die auch nicht von Anfang an von der Bevölkerung mitgetragen wurde, an die NATO-Nachrüstung, ja, die Kohl also gegen eine große Mobilmachung von links her also durchgesetzt hat gegen eine Mehrheitsmeinung. Auch beim Euro war es so, dass das keineswegs, also die Anhänglichkeit an die D-Mark so schnell ausstechen konnte, was man sich vom Euro versprach. Und die Gefahr ist eben im Social-Media-Zeitalter, wo wir also in der vielleicht wichtigsten Revolution unseres Zeitalters, nämlich der Kommunikationsrevolution, eine völlig veränderte und entprofessionalisierte Meinungsbildung haben, dass also undifferenziert begründete Mehrheitsstimmungen, also die Politik übermäßig beeinflussen. Das ist und damit also die repräsentative Demokratie in ständige Legitimationskrise bringen. Und ich sag mal so, also wenn man sich die letzten Regierungen anschaut, jede war unbeliebt. Und man soll nicht meinen, wenn Herr Merz mal nicht mehr da ist und ist durch irgendeinen anderen CDU-Politiker, der jetzt noch einigermaßen beliebt ist im Land, wo eben nicht in dieser Schärfe auch die Polarisierung ist in der Landespolitik, meistens wie in der Bundespolitik, dass also der nächste Regierungschef und die nächste Regierung verschont werden würde von populistischen Verhetzungen und Aufwallungen und also Unbeliebtheit, nicht? Und wir müssen sehr aufpassen, dass überhaupt die Regierungsfähigkeit erhalten bleibt. Sonst kippt die Demokratie in Ochlokratie, also in Pöbelherrschaft, jetzt mal ideengeschichtlich zu reden. Sehr aufschlussreich ist da zum Beispiel das Buch Der Aufstand der Massen von 1929 von José Ortega y Gasset, wo er auch sagt, auch die Demokratie braucht ein quasi aristokratisches Element. Also man würde jetzt vielleicht ins Heute übersetzt sagen, eine höhere Kommunikations- und Führungschance der besonders gebildeten, besonders moralisch verantwortungsbewussten Teile der Gesellschaft, um sozusagen diese Hingabe an plumpe, undifferenzierte Massenstimmungen etwas einzudämmen, nicht? Und wenn dieses quasi aristokratische Element, er spricht also davon, Menschen von hervorragender seelischer Zucht in allen sozialen Schichten, nicht? Es geht hier also nicht um irgendwelche wirtschaftlichen Eliten oder Herkunftseliten. Man könnte vielleicht sagen, also Menschen mit Herzensbildung, ja, und überhaupt Bildung, wenn deren Kommunikations- und Führungschance in der Gesellschaft gemindert wird. Und das passiert im Moment im Internet, wo ja der einäugige König ist unter den Blinden. Dann kommt die Demokratie ins Kippen. Und das ist, glaube ich, der Kern der heutigen Demokratiekrise, nicht eine bestimmte Entscheidung Angela Merkels von 2015, die es in dem Umfang in anderen Ländern nicht gab, die auch Rechtspopulismus haben. Also ich werbe sehr dafür, eine Kulturkrise zu erkennen, deren Frucht auch eine Politik- und Demokratiekrise ist. Aber im Kern ist es so, dass wir uns wieder neu verständigen müssen. Also das, was aus den Fugen ist in der Gesellschaft, und dass wir uns neu über das eigentlich grundsätzlich Geltende verständigen müssen. Und Extremisten, also von verschiedenen Seiten, arbeiten daran, diesen Verständigungsprozess zu hintertreiben durch Aufhetzung 24/7, pausenlos, unterstützt durch Verhetzung aus dem Ausland.
Ich würde Ihnen da auch absolut zustimmen, dass da auch gerade durch im Internetzeitalter oder Social Media Zeitalter die Bereitschaft zur Differenzierung und sich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen abgenommen hat und dass das dann auch dazu kommt, dass dann Unwahrheiten verbreitet werden, dass die Menschen das glauben, dass sie in ihren Bubbles leben und dann eben auch angeführt werden in eine Richtung, die nicht gut ist, wo man eigentlich sich wünschen würde, hier sollten wir mal wieder über Fakten sprechen und auch über das, was Sie eben gesagt haben, dass eben Bildung auch was zählen sollte, dass man nicht einfach das machen sollte, was man einfach gut findet oder so. Aber ich würde dem trotzdem eine Sache entgegenhalten, die mir immer wieder auffällt, wenn ich mit Menschen auch zu tun habe, die zum Beispiel der AfD nahestehen oder wenn ich das so wahrnehme, und zwar, dass die Wissenschaft oder so in Anführungsstrichen die Wissenschaft sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat in manchen Bereichen in den letzten Jahren, wenn es zum Beispiel und dass auch Wissenschaft mit so als Totschlagargument genommen wurde, um eine Debatte abzubeenden. Ich meine damit jetzt nicht Corona oder so, das ist ein ganz anderes Thema, sondern zum Beispiel, wenn man gesagt hat, also ich finde, dass es zu viele, dass wir eine restriktivere Migrationspolitik machen sollten, damit weniger Menschen zu uns kommen. Und dann das Argument kommt, ja, aber die Wissenschaft hat ja gezeigt, es gibt keine Pull-Faktoren. Es gibt keine Argumente, die wir hier, was wir hier ändern können, warum Flüchtlinge zum Beispiel eher nach Deutschland kommen, als in Rumänien bleiben oder so. Oder der zweite Punkt, was ja dann auch mit die Wissenschaft sagt, begründet wird, alles was mit Thema LGBT beziehungsweise so Gender Schreibweisen und so auch zu tun hat, was ja eigentlich kein Riesending ist, was die Menschen aber oder viele Menschen aber sehr stark umtreibt, wo man den Eindruck auch hat, hier wird auch von beiden Seiten eine Front aufgebaut, sowohl von unten, sage ich mal, nach oben, als auch von oben nach unten, wo dann viele sagen, ich glaube, da würde ich jetzt vielen AfD-Wählern auch nicht Unrecht tun, wenn sie sagen, ich will nicht bevormundet werden. Ich will eben noch selber denken und auch wenn jetzt jeder nicht denselben Bildungshintergrund hat, aber wenn man dann den Eindruck hat, hier erzählt mir jemand mit 3 Doktortiteln etwas, was wirklich der Realität widerspricht, dann habe ich damit ein Problem. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann gar nicht zu widersprechen, weil Sie rennen bei mir offene Türen ein oder tragen Eulen nach Athen. Denn ich sage mal, als Konservativer, der also gestellt ist in Diskussionen mit Linken über Jahrzehnte, ist mir natürlich klar, dass es auch von links Überdrehungen gibt und auch Leugnungen gibt, denen man durchaus entgegentreten kann, auch da Sie jetzt das Thema Gender nochmal ansprechen. Also ich finde es auch von Anfang an, und die Umfragen zeigen es auch, dass die Bevölkerung es nicht annimmt und nicht will, finde ich es also störend, dass an der Sprache herum manipuliert wird und dass also zungenbrecherische Experimente, also an Wörtern unternommen werden mit Sternchen und hochgestelltem I und was weiß ich alles, über die man meines Erachtens eines Tages so hinweggehen wird wie über die Bausünden der 70er Jahre. Damit sage ich jetzt also nichts gegen die, also Präsenz auch der femininen Form, selbstverständlicher in Begrüßungen sowieso schon immer, aber auch also in Aufzählungen, nicht? Wenn ich zum Beispiel verschiedene Berufsgruppen aufzähle und dann versuche ich also zumindest dann also exemplarisch auch einige in der weiblichen Form, insbesondere da, wo tatsächlich mehr Frauen arbeiten, zu nehmen. Also ich bin da durchaus auch gendersensibel. Aber sozusagen dieses Herumschrauben an deutscher Sprache, das war mir klar, dass es da irgendwann mal eine Gegenbewegung gibt. Und bei der LGBT-Frage, gut, da muss man jetzt sagen, dass also auch die Bevölkerung da in den letzten 10, 20 Jahren selbst eine also Meinungsverschiebung zeigt, ne, zu einer höheren Akzeptanz von Lebensweisen, die offensichtlich ja auch der Disposition eines bestimmten Prozentsatzes von Menschen in allen Kulturen entsprechen und nicht einfach abgetan werden können, irgendwie als Dekadenz oder als Zügellosigkeit. Also da gilt es dann schon auch auf die Wissenschaft zu hören und alte Ressentiments beiseite zu legen.
Aber ich glaube, um das zu präzisieren, was ich eben sagte, ich glaube, heute ist das große Thema gar nicht mehr die Frage Homosexualität oder so, sondern trans. Und zwar, wie man eben damit umgeht, auch jetzt das, was jetzt dann auch ja das Selbstbestimmungsgesetz, wo man dann eben ohne großen bürokratischen Akt sein offiziell eingetragenes Geschlecht wechseln kann, wo man das dann auch, was dann auch entsprechend zu Konsequenzen führt, dass man dann misgendert, wenn man eine eingetragene Frau eben als Mann bezeichnet, weil sie slash er eben so aussieht, weil es biologisch ein Mann ist und so weiter. Diese Themen, die ja eigentlich ganz wenige Menschen nur betreffen, auch das Gendern ist ja jetzt auch kein Riesenproblem. Ist ja nicht so, dass jetzt das so schlimm wäre, wie wenn man einen Arbeitsplatz verliert oder wenn Russland angreift oder sowas. Aber das treibt die Menschen ja dermaßen um, dass sie sich so verstanden fühlen und irgendwie dann jemanden wählen, der einfach diese identitätspolitischen Themen fährt. Was ja auch Frau Wagenknecht auf der linken, also eigentlich linken Seite ja erkannt hat, wo man doch merkt, da ist doch so ein Vakuum, was jetzt andere gerade füllen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Experte für Transsexualität, Und ich finde, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und man muss auch nicht zu allem eine also ausdifferenzierte Meinung haben, weil es würde einen einfach überfordern. Und das sage ich also, ohne damit sozusagen auch einer Seite irgendwie in diesem Konflikt recht zu geben. Ich nehme auch wahr, dass sozusagen diese neueste Umdrehung des Gender-Themas jetzt seit einigen Jahren nochmal größere Widerstände in der Bevölkerung hervorruft. Allerdings hatte ja auch das andere Thema, was Sie quasi als abgehakt jetzt dargestellt haben, Homosexualität, hatte ja auch sehr große Widerstände und jetzt immer noch, also etwa in 20% der Bevölkerung. Und mir kommt da ein Wort in den Sinn von jemand Klügerem, ich weiß nicht mehr, wer es war, der sagt, die Menschen sind gewöhnt zu verhöhnen, was sie nicht verstehen. Und wir müssen einfach da sehr aufpassen. Also ich hüte mich, also auch einem transsexuellen Menschen irgendwie respektlos zu begegnen. Ich bemühe mich da um Sensibilität. Und wenn er das Begehren hat, also mit einem bestimmten Namen angesprochen zu werden, dann tue ich das auch. Was habe ich denn davon, wenn ich es nicht tue? Was ist das für eine kindische Trotzreaktion, wenn ich also jetzt übergriffig bin und meine, ihn jetzt belehren zu müssen, dass er sich gefälligst irgendwie doch als Frau oder als Mann zu fühlen hat, die er früher war? Also ich versuche einfach mit Takt und Rücksicht, die mich ja nichts kosten, zu reagieren und im Übrigen sagen soll, die Wissenschaft klären, welche gesetzlichen Regelungen man da findet. Also einen mehrfachen Wechsel, das ist für mich auch zunächst mal befremdlich. Ja, aber ich sag mal, ich habe mich da bei dem Thema einfach ausgeklinkt. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin dafür nicht ausgebildet.
Ja, was ich auch eher meinte, ist, dass das Thema großes Mobilisierungspotenzial auch hat. Und ich fand das jetzt auch sehr interessant, mal diesen Exkurs auch mal zu machen, eigentlich ein bisschen tiefer einzutauchen, was bedeutet das eigentlich, mit welchem Phänomen haben wir es denn hier eigentlich zu tun, bevor wir einfach sagen, jetzt geht es um die AfD und was machen wir mit ihr eigentlich so. Aber darüber wollten wir ja besonders sprechen. Wenn wir jetzt das alles mal, wenn wir da mal so einen Strich drunter machen und sagen, okay, die CDU ist jetzt in der großen Schwierigkeit zu entscheiden, was machen wir mit dieser Partei, mit der AfD? Und können wir mit denen zusammenarbeiten oder geht das irgendwie graduell oder bedeutet das eben für alle Zeiten, dass das ausgeschlossen ist? Es gibt dazu einen Beschluss vom Bundesparteitag von 2018. Da kann man nachlesen, die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Also das ist die Beschlusslage, das ist die sogenannte Brandmauer, wie sie dann später genannt wurde. Die Brandmauer nach rechts und nach links. Und wenn man jetzt auf die aktuellen Umfragen schaut, es liegt im Bereich des Möglichen, dass Ulrich Siegmund die absolute Mehrheit bekommt. Wenn er das nicht bekommen sollte in Sachsen-Anhalt, dann wird er wahrscheinlich nicht als Ministerpräsident zur Verfügung stehen, wenn ich das richtig verstanden habe, was er dazu sagt. Und die anderen Parteien müssen dann irgendwie gucken, was sie tun. Und dann gibt es dann die einen, die sagen, wir müssen aber doch im Interesse des Landes, also aus staatspolitischer Verantwortung, die Sie eben auch schon genannt haben, Verantwortung übernehmen und dann eben zum Beispiel die ganz große Koalition über CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke oder, nee, FDP nicht, die kommt wahrscheinlich nicht rein, aber zumindest Rot, Rot, Grün plus CDU, dann das müssen wir dann eben machen. Oder die anderen sagen, nee, dann, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei. Und das gilt genauso für die Linkspartei wie auch für die AfD. Gerade im Osten kommt ja neben dazu die Partei der Mauerschützen und so weiter. Wenn Sie jetzt mal als Kenner der CDU auch mal so in die Seele der CDU schauen, was wäre für die CDU der bessere oder der weniger schlechte Weg? Es gibt ja eigentlich drei Optionen. Sich komplett zurückzulehnen und zu sagen, nee, dann haben wir eben keinen Wählerauftrag. Das wäre das Erste, also man ignoriert das dann quasi. Das Zweite wäre, wir machen irgendeine Form von Minderheitsregierung von der Linkspartei vielleicht geduldet oder so. Und das dritte wäre, zumindest mittelfristig arbeiten wir eben mit der AfD auch zusammen. Oder wir machen eine Minderheitsregierung und wenn die AfD uns zustimmt, dann darf sie das gerne tun. Und dann kriegen wir eben auch mal ein Gesetz durch, was nur mit Stimmen von CDU und AfD möglich wäre.
Ja, zunächst mal zu Ihrem Begriff für alle Zeiten. Also da kann man Zusammenarbeit mit anderen Parteien sowieso nicht ausschließen, weil sich alle Parteien ja verändern können. Wir haben es in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen, die SPD hat sich durch das Godesberger Programm erheblich verändert. Die Grünen haben sich gemäßigt. Wer hätte gedacht, dass sie so einen Politiker wie Kretschmann hervorbringen in der frühen grünen Zeit, nicht? Und dass dann also auch schwarz-grüne Koalitionen mal möglich sind. Also, und das könnte natürlich theoretisch auch bei Parteien von links und rechts außen der Fall sein. Bei der Linkspartei hat es in gewissem Umfang ja stattgefunden. Also es ist einfach intellektuell unseriös, die Linke einfach gleichzusetzen mit der SED von 1990. Wir sind jetzt 35 Jahre später und etliche Regierungsbeteiligungen der Linkspartei später. Und der Sozialismus ist in Deutschland trotzdem nicht ausgebrochen oder geschweige denn die sozialistische Diktatur. Also von daher muss man sagen, also die Linkspartei ist sehr komplex. Ja, also sie hat sich in großen Teilen tatsächlich gemäßigt. Es sind immer kleinere Bestandteile übrig geblieben, die tatsächlich weiter linksextrem und revolutionär waren. Und mit denen geht natürlich nichts. Aber wenn ich jetzt etwa an Bodo Ramelow denke, als Gegenbeispiel in Thüringen, Ministerpräsident gewesen, übrigens auch bekennender Christ, der könnte auch in der Sozialdemokratie gewesen sein. Ja, deswegen ist es einfach, also bei der Linkspartei nicht so einfach, sie zu schubladisieren. Aber eins ist sehr deutlich aus den Zahlen, dass man sie beim Thema Demokratieverträglichkeit nicht gleichsetzen kann mit der AfD. Also wenn ich mir nur mal anschaue, die alles in allem Zufriedenen mit dem demokratischen System, unter den Anhängern, ja. Funktionärsumfragen gibt es ja kaum, deswegen gehe ich jetzt mal auf Befunde zu den Anhängern. Zufrieden mit unserer Demokratie, 45% im 70. Geburtsjahr des Grundgesetzes von Infratest DIMAP untersucht. 45% der Anhänger der Linkspartei, 14% der Anhänger der AfD. Ja, also sozusagen dreimal so hoch der Anteil der Demokratie zufrieden. Und dann bei der Frage, hat sich das Grundgesetz bewährt? Sehr gut bewährt, also die Bestnote, gaben nur 7% der AfD-Anhänger, aber 22% der linken Anhänger, also dreimal so viel. Dann bei der Frage nach der Bedeutung von Grundrechten. Sehr große Bedeutung habe die Würde des Menschen. Anhänger der Linkspartei 85%, der AfD 68%. Gleichberechtigung von Mann und Frau 72-51. Ja, auch über 20% Differenz. Diskriminierungsverbot wegen Religion, Sprache, Abstammung oder politischer Einstellung 83%-43%. Ja, das sind 40 Prozentpunkte Unterschied zwischen Anhängern der Linken und der AfD. Glaubensfreiheit halten 56% der linken Anhänger für sehr wichtig, 27% der AfD-Anhänger. Und beim Asylrecht wird es jetzt nicht wundern, ist der Unterschied 53-20. Also es ist einfach auch mal wichtig, diese Zahlen auf sich wirken zu lassen, was Grundfesten unseres politischen Systems angeht. Und dann wurde noch gefragt, also ob Volksentscheidungen besser sind als parlamentarische Entscheidungen. Und da betrug die Differenz der Linken zu den AfD-Anhängern 50-86. Also selbst noch bei Panzerlieferungen an die Ukraine unterscheiden sich sogar die Anhängerschaften der beiden Parteien. Also man kann sie im Blick auf Radikalität und Extremismus nicht auf eine Stufe stellen. Und von ihren drei Optionen, die sie genannt haben, würde ich deswegen sagen, also einfach zu sagen, wir haben keinen Auftrag, weil wir also nicht die relative Mehrheit haben, das geht gar nicht. Weil das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik schon x-mal gegeben, dass nicht die stärkste Partei die Regierung führt, sondern entscheidend ist, welche Mehrheiten sich im Parlament finden, um eine Regierung hervorzubringen und zu unterstützen. Die zweite Option, eine Minderheitsregierung, darauf wird es wohl hinauslaufen. Und die haben wir ja auch schon in Sachsen und jetzt neuerdings auch in Thüringen seit ein paar Tagen. Wobei also in Thüringen das nicht sehr prekär aussieht, weil diejenigen, die das BSW jetzt verlassen haben, nicht per se gegen diese Regierung sind. Und das wäre allerdings sicherlich nach den jetzigen Daten schwieriger in Sachsen-Anhalt zu machen, weil man da tatsächlich, also in Thüringen brauchte man bisher nur eine Stimme der Linkspartei. In Sachsen-Anhalt würde man dann vermutlich mehr Stimmen der Linkspartei brauchen, um bestimmte Gesetze oder den Haushalt durchzubringen. Und dazu bedürft es natürlich auch bestimmter Konsultationen. Und ich denke, dass die CDU, das hat Daniel Günther ja schon vorgeschlagen, auch schon vor langer Zeit, eine Revision nochmal ihres Unvereinbarkeitsbeschlusses sich also vornehmen muss und einfach den realen Unterschieden zwischen AfD und Linkspartei Rechnung tragen muss, indem sie da nochmal differenziert. Also die Linkspartei ist zumindest in großen Teilen in den letzten Jahrzehnten moderater geworden und hat also auch das SED-Unrecht bedauert. Also man kann auch da nicht einfach gleichsetzen. Und schon rein biologisch sind also jetzt viele in der Linkspartei, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben. Und ja, also von daher glaube ich, dass die AfD, eben die sich immer weiter radikalisiert hat, eben die nicht diese Entwicklung der Linkspartei gemacht hat, also mit einer zunehmenden Mäßigung in großen Teilen, dass die einfach noch nicht reif ist für so eine Zusammenarbeit. Allerdings bin ich auch immer der Meinung gewesen, dass eine Partei sich weder positiv noch negativ abhängig machen darf von einer radikalen Partei. Also auch nicht negativ in dem Sinne, dass man sagt, wir müssen immer anders stimmen als die, sondern das passiert ja jetzt auch schon, dass also Gesetze den Bundestag passieren, wo auch AfD-Stimmen dabei sind. Ja, also das, man darf seine Politik natürlich vorschlagen. Schwierig wird es nur, wenn nur mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit zustande käme. Allein schon deswegen, weil die potenziellen Partner bei anderen Vorhaben, die man jetzt dann eher links finden würde, natürlich also bei einer systematischeren Zusammenarbeit mit der AfD bei anderen Themen, also sich möglicherweise dann verweigern würden, weil sie oder Menschen, die sie vertreten, natürlich auch konkret darunter leiden würden. Also es gibt ja auch Leute, also die AfD schlechter stellen will, auch in Sachsen-Anhalt. Leute, die auch keine Versuchskaninchen sein wollen, wie mir auch also eine Frau aus Magdeburg gesagt hatte neulich beim Katholikentag. Es ist immer so leicht gesagt, na lass sie doch mal machen, nicht? Oder lass sie sich doch mal entzaubern. Aber konkrete Menschen leiden darunter, nicht? Und das muss der Maßstab, auch der christliche Maßstab sein, dass möglichst wenige Menschen leiden. Und mit dem Entzaubern ist es auch so eine Sache, denn die AfD-Anhänger sind zum großen Teil also so fanatisiert, dass die immer Erklärungen finden, wenn jetzt eine, nehmen wir mal an, die AfD würde doch regieren können, dass sie also deren Versagen immer entschuldigen könnten, indem sie sagen, ja, es liegt halt am Bund oder es liegt halt an Europa, die anderen sind schuld, nicht? Also ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute noch die NSDAP 1944 in Deutschland verteidigt hätten, als schon eigentlich klar war, dass sie das Land in den Untergang führen, geschweige denn 1945 und, schrecklich zu sagen, sogar über 1945 hinaus. Das heißt, wenn jemand also einmal in einer Ideologie so feststeckt, dann ist das mit diesem Entzaubern durch Fakten, das sehen wir ja jetzt schon, also sehr schwer möglich, nicht? Und auch Orban, bevor die Ungarn es endlich begriffen hatten, was er dem Land antut, ist ja zunächst nochmal wiedergewählt worden. Und in Großbritannien ist es ja so, dass zwar mehrheitlich der Brexit jetzt bedauert wird, den die Rechtskonservativen, die gewendeten Tories und die Rechtsradikalen ihnen angetan haben, nicht? Aber schon wieder ist also die rechtsradikale Partei sehr erstarkt und war zeitweise auch die stärkste Partei. Oder in Österreich, die FPÖ, gab es einen Riesenskandal mit Strache und ist dann also kurzzeitig abgestürzt und war dann wieder da, nicht? Also mit dem Entzaubern, das ist nicht so einfach. Das setzt eine Lernfähigkeit der Menschen voraus und eine gewisse Rationalität und eine politische Positionierung aus dem Hirn. Aber offensichtlich funktioniert die heute mehr aus dem Bauch. Ja, nicht aus dem Herzen leider, würde ich jetzt mal sagen, aus christlicher Sicht, sondern aus dem Bauch.
Ich würde vielleicht nochmal gegen Ende nochmal eine Sache noch reinbringen. Und zwar, wenn man nach Thüringen zum Beispiel schaut, da herrscht ja eine sogenannte oder regiert eine sogenannte Brombeerkoalition, weil da eben auch das BSW dabei ist mit ihrer Farbe Lila. Mit seiner Farbe Lila, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und da regiert die CDU zusammen mit der SPD und dem BSW. Und da ist es ja so, das BSW ist eine Abspaltung von der Linkspartei. Und zwar eigentlich von den Leuten, wo man sagen würde, die sind ja eigentlich noch problematischer. Sarah Wagenknecht und Co. Russland, viel russlandfreundlicher noch, viel populistischer. Also schwierige Personen dabei auf jeden Fall, auch programmatisch. Und da war es dann aber kein Problem, dass die CDU eine Koalition gebildet hat mit dem BSW, weil aus formalen Gründen kann man einfach sagen, natürlich, es gibt ja eben keine Brandmauer zum BSW, weil es zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Brandmauer, dieses Parteitagsbeschlusses, das BSW schlicht noch nicht gab. Aber eigentlich, wenn es nach inhaltlichen Kriterien geben müsste, würde, dann müsste man das BSW auch dazu nehmen. Soweit ich weiß, das müsste ich jetzt mal nachschauen, soweit ich weiß, gibt es vergleichbare Beschlüsse von anderen Parteien nicht. Von den Grünen, von SPD oder FDP, dass man sich abgrenzt von per Parteitagsbeschluss von AfD und dass man jegliche Koalitionen ausschließt. An die Hörer, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das gibt es so nicht. Das wird immer wieder bei der CDU eben hervorgeholt. Aber kann es nicht auch sein, dass diese Brandmauer, dieses kategorische Ausschließen nach links und rechts am Ende der CDU auch Stimmen kostet? Weil man sagt, okay, wenn ich CDU wähle, dann bedeutet das ja automatisch, dass ich eine linke Mehrheit sichere, weil die AfD nicht mitregieren darf. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Lösung dafür habe oder so, aber weil ich sehe es als enorm schwierig an, damit umzugehen, aber empfinden Sie auch da diese Spannung, auch diese, ich würde es auch mal hart formulieren, Heuchelei, die es da gibt, dass man mit dem BSW koaliert, aber eben nicht mit der Linkspartei?
Also zum BSW muss man sagen, es stimmt zwar, dass die Galionsfigur Wagenknecht, also der linkeste und quasi auch stalinistischste Partei, Teil der Linken, also das gegründet hat, aber es sind eben auch Leute dazugekommen, die eine sehr starke sozialpolitische Motivation haben und eben also den Pazifismus irgendwie auch stärker gewichten und die sich vielleicht also auch etwas in Sarah Wagenknecht getäuscht haben. Also die Partei ist sozusagen noch ein gieriger Haufen, nicht, wie Gauland mal über die AfD gesagt hat. Und man kann heute, glaube ich, nicht mehr sagen, dass es sozusagen der linkere Teil der Linkspartei ist, sondern es gibt also da Leute, die wahrscheinlich auch in der Sozialdemokratie sein könnten, also sehr moderate. Und es gibt eben ja, die
Russland-Unterbrechen, aber was ist da, also die grundsätzliche Ausrichtung, gerade was Russland angeht, was Ukraine angeht, da werden wirklich auch auf höchster Ebene 1:1 Sprechzettel des Kreml wiederholt.
Mit ja, bei der Bundespartei.
Ukro-Nazis in Kiew ja. Und so weiter.
Aber bei der
Das würde ich, würd ich noch gar nicht mal als links bezeichnen, sondern einfach als hochproblematisch jetzt für Demokraten.
Ja, ist die Bundespartei auch, aber es ging ja jetzt um das BSW in Thüringen. Und ich weiß nicht, also, ob man dem nachweisen kann, dass sie also da ständig auch Putin-Propaganda machen, dann könnten sie ja, dann müssten sie es ja auch längst Initiativen des Landes geben, irgendwie die Ukraine-Hilfe einzustellen und also solche ähnlichen Dinge, wie die AfD auch in ihrem Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt das verkündet. Dass die Brandmauer Stimmen kostet, das war ja sozusagen die Kernfrage. Es stimmt zwar, dass es bestimmte Menschen gibt, die heutzutage sagen, naja, wenn ich die Union wähle, bekomme ich ja dann doch eine große Koalition oder eine Kenia-Koalition mit SPD und Grünen und damit eine linkere Politik, als ich mir das wünsche. Aber es wäre dann unlogisch zu sagen, das rechtfertigt jetzt, dass ich die AfD wähle, weil das ist ja die noch tiefere Ursache dafür, dass wir linker regiert werden, als es im Moment der Meinungsverteilung in der Gesellschaft entspricht. Wenn nicht so viele, auch Rechtskonservative, die keine Extremisten sind, sondern einfach nur wütend, wenn nicht so viele AfD wählen würden, dann bestünde ja die Chance, also dass Regierungen mit weniger Beteiligung oder weniger Gewicht linker Parteien regieren. Das heißt also, die AfD-Wähler haben die Situation überhaupt erst herbeigeführt, dass es nicht mehr, also oder umgekehrt gesagt, dass es also mehr artfremde Koalitionen gibt für die Union. Wobei man sagen muss, Ende der 60er gab es schon mal eine große Koalition mit der SPD, ja. Aber das Links-Rechts-Schema ist heute sowieso im Vergleich zu früheren Jahrzehnten nicht mehr so tragfähig in der Analyse, weil also die internationale Lage sich so verändert hat, dass ich würde sagen, eher liberal gegen antiliberal der entscheidende Grabenverlauf ist. Das Putin-Regime, also viele denken immer noch, das ist so eine Art fortgesetzte Sowjetunion und sehen das immer noch als links, gerade auch Leute aus dem Wagenknecht-Umfeld wahrscheinlich, aus alter Anhänglichkeit. Aber es gibt gute Gründe, das heute als Faschistoid zu charakterisieren, also als ein rechtsradikales Regime. Und deswegen ist es ja so grotesk, nicht, dass also Wagenknecht sich zu Fürsprechern eines solchen Regimes macht, nicht, und dass also auch viele Linke, die früher immer Waffen nach Nicaragua geschickt haben, also jetzt keine Waffen gegen ein faschistisches Regime in Russland den Ukrainern zur Verfügung stellen wollen. Also diese Links-Rechts-Achse trägt nicht mehr wirklich, sondern also die Freunde der Freiheit finden sich jetzt zusammen. Und da sind eben einige also liberaler und andere sozialer in der Wirtschaftspolitik, ja, oder in der Migrationspolitik. Aber es ist leider so, wenn die Ränder wachsen, weil die Wähler es so entschieden haben, dann muss die Kompromissfähigkeit zwischen den Demokraten größer werden, wenn sie das Land nicht unverantwortlichen Hasardeuren und Extremisten überliefern wollen. Ja, das ist bitter. Also das ist für Unionswähler auch bitter. Aber das ist, da muss man sich sozusagen bedanken, in Anführungsstrichen, bei den AfD-Wählern, die diese artfremden Koalitionen herbeiführen. Wer AfD wählt, macht sich faktisch zum Wahlhelfer von SPD und Grünen, weil die dadurch häufiger in die Regierung kommen als früher, nämlich praktisch immer. Das ist eine direkte Folge des Erstarkens einer rechtsradikalen Partei.
Jetzt ist ja auch so, dass auch Christen natürlich die AfD wählen, auch wenn das laut Befragung unterdurchschnittlich ist, dass Christen AfD wählen. Aber andere sagen generell, christlicher Glaube und AfD, das schließt sich
also zunächst
eigentlich
mal
aus.
Ist es, was nicht sagen Sie nur dazu? Unterdurchschnittlich, das ist es also, wenn man einfach Konfessionsmitglieder vergleicht mit nicht konfessionell gebundenen. Wenn man diejenigen nimmt, die wirklich am kirchlichen Leben teilnehmen, also die das sind, was man praktizierende Christen nennt, dann ist sogar eine regelrechte Kluft festzustellen. Allensbach, es gibt leider nur noch wenige Institute, die neben der Konfessionszugehörigkeit, wenn sie die überhaupt erfragen, auch noch die Frequenz der Gottesdienstteilnahme oder der Identifikation mit dem christlichen Glauben erfassen. Und Allensbach macht es eben über den Gottesdienstbesuch und unterscheidet eben die kirchennahen, die wenigstens ab und zu am Gottesdienst teilnehmen, von den kirchenfernen Christen. Und da betrug der Unterschied also der kirchennahen Katholiken mit 10% AfD-Wahl im Herbst letzten Jahres und Protestanten mit 11% AfD-Wahl zu den Konfessionslosen mit 31%. Also 20%, und das ist schon also eine starke Aussage der Schwarmintelligenz, Also das, was man theologisch jedenfalls katholischerseits als Sensus Fidelium auch bezeichnet, nicht der Glaubenssinn des Gottesvolkes. Und da sieht man also schon, dass diejenigen, die AfD wählen, doch Geisterfahrer sind. Und sie befinden sich eben doch überwiegend auch unter den kirchenfernen Konfessionsmitgliedern und nicht in den kirchlichen Kerngemeinden. Und es ist ja so, dass also wirklich beide großen Konfessionen bis hin auch zum Papst katholischerseits ja vor dem Rechtspopulismus gewarnt haben. Papst Franziskus hatte sich mal sogar an Hitler ausdrücklich erinnert gefühlt. Und Papst Leo hat also J.D. Vance entschieden widersprochen mit seiner Theorie der abgestuften Nächstenliebe, die ja in diesen rechten Kreisen auch eine Rolle spielt. Und ich finde eigentlich sehr griffig, um es also quadratisch praktisch gut zu machen, wie Kardinal Marx 2017 es für die Deutsche Bischofskonferenz ausgedrückt hat, rote Linien für Christen sind da, wo in Parteien Rassismus, Antisemitismus, Verächtlichmachung anderer Religionen, Überhöhung der eigenen Nation, Gleichgültigkeit gegenüber der Armut in der Welt, Verunglimpfung der repräsentativen Demokratie und Hassrede um sich greifen. Also da hat man wirklich in 7 Punkten kompakt nochmal zusammengefasst, warum ein Christ auch meiner Meinung nach diese Partei in diesem Zustand nicht wählen kann. Nicht? Selbstverständlich wäre es theoretisch denkbar, dass es eine Partei sogar noch rechts der Union gäbe. So war die AfD ja ursprünglich auch mal gedacht, ne? Die also bewusst auch rechtskonservativ ist, nicht? Aber was daraus geworden ist aus diesem Experiment, also ja auch von Professoren und ehemaligen CDU-Politikern, das hat Herr Henkel, Hans-Olaf Henkel, früher BDI und Mitgründer der AfD, ja mal damit zusammengefasst, also wir haben ein Monster geboren.
Herr Püttmann, vielen Dank für Ihre Einsichten und wirklich, ja, und doch diesen Deep Dive. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so tief einsteigen, aber das war dann doch so spannend, dass ich dran geblieben bin. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Danke, dass wir das trotzdem machen durften und vielleicht auch bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Herr Franz. Tschüss.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich heiße Nikolai Franz, ich bin Redaktionsleiter Digital beim christlichen Medienmagazin Pro und wir beschäftigen uns hier immer mit spannenden Themen rund um Glaube, Macht und Politik. Wir sind Christen, aber wir sind journalistisch unabhängig. Möglich machen das viele Menschen, die uns mit kleinen Spenden helfen, unseren Job zu machen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Bitte bewertet unseren Podcast, abonniert ihn gerne, wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und vor allem teilt ihn gerne an Leute, die sich dafür interessieren könnten. Wenn ihr uns mit einer Spende unterstützen wollt, könnt ihr das auf dem Spendenlink in den Shownotes tun. Und ganz egal, wozu ihr euch entscheidet, ihr tut uns einen riesigen Gefallen. Vielen Dank dafür. Klasse, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal.